zu Gast jetzt bei uns im Studio, Laura Gul vom LTT. Hallo, schön, dass du da bist.
Guten Morgen.
Du kommst von der Premierenparty sozusagen direkt. Hattest gestern Premiere mit Maß für Maß. Wie war's?
Also ich komme nicht ganz direkt, ein paar Stunden habe ich schon geschlafen. Ich fand, das war eine sehr schöne Premiere. Das war eine Produktion, wo sich tatsächlich auch in den letzten Tagen noch sehr viel getan hat, wo wir in den letzten Tagen noch sehr viel gearbeitet und geändert haben. Wir sind in den letzten Tagen noch fast eine halbe Stunde kürzer geworden. Auch schauspielerisch hat sich ganz viel bewegt und deswegen ist es ein Abend, mit dem ich persönlich sehr glücklich bin und auch das Gefühl hatte, es war eine sehr schöne Stimmung, viel positive Resonanz auf der Premierenfeier.
Aber mords aufregend dann, wenn kurz vor Schluss dann noch so viel verändert wird. Was sind da Gründe dafür?
Gründe sind, dass man zum Beispiel einfach tatsächlich merkt, dass es zu lang ist, dass man merkt, so eine normale Aufmerksamkeitsspanne kommt dann nicht mehr hinterher oder dass man auch merkt, es gibt wahnsinnig viele Regieeinfälle, Spielereien, Sachen, keine Ahnung, die Schauspieler erfunden haben, die aber dann den Shakespeare, der an sich schon sehr, sehr lang ist natürlich oder auch in der gekürzten Fassung sehr lang ist, dann noch viel länger machen und man merkt, okay, damit das irgendwie ein Abend wird, der dann auch in sich funktioniert, muss man einfach noch ein bisschen reduzieren.
Zum Stück Maß für Maß, eine Komödie von Shakespeare. Wie hat das Stück den Weg ins Programm gefunden? Schon vor langer Zeit wahrscheinlich?
Genau, bei uns am Landestheater haben wir immer relativ langen Vorlauf. Das heißt, so ungefähr anderthalb Jahre vorher fällt dann die Entscheidung für so ein Stück im großen Saal. Das Stück zeigt eigentlich so ein Querschnitt. Also es gibt verschiedene Themen, die natürlich verhandelt werden. Wie immer bei Shakespeare, es ist ein wahnsinnig reicher Kosmos, mit vielen Handlungssträngen. Man sieht, also wirklich ist es so ein Panorama durch die ganze Gesellschaft seiner Zeit. Es gibt Volksszenen, es gibt Szenen, die auf Regierungsebene halt im Zentrum der Macht stattfinden. Ich würde sagen, eigentlich die Szenen, die eben im Zentrum der Macht stattfinden, die Konflikte auf Ebene der Herrschenden, sind die, die uns interessieren in dem Fall. Die anderen haben wir versucht zu aktualisieren. Und da geht es vor allen Dingen um Machtmissbrauch. Es geht um eine Verführung durch das Amt, die stattfindet, der dann auch der Herrschende erliegt. Es geht um Sex als Währung des Aufstiegs. Es geht, genau, da um ganz viele Themen, wo man heute auch viele Entsprechungen findet.
Und was sind die handelnden Figuren? Wer ist alles da Teil dieses Kosmos?
Zuerst einmal gibt es den Herzog Vincenzio, das ist eigentlich der Spielemacher oder der Strippenzieher des Abends, bei uns gespielt von Gilbert Mirov. Und dieser Herzog hat nämlich ein Problem. In Wien herrscht eigentlich ein Sodom und Gomorra, kann man sagen. Also Herzog Vincenzio regiert seit 14 Jahren und hat mit relativ lascher Hand regiert. Die Ergebnisse sind, dass die Sittengesetze wirklich komplett missachtet werden. Vorehelicher Sex ist eigentlich die Norm. Unreglementierte Prostitution hat sich über die ganze Stadt ausgebreitet und daran anknüpft. Knüpfen gibt es tatsächlich gesellschaftliche Probleme, also Geschlechtskrankheiten breiten sich aus, illegitime Kinder müssen versorgt werden und Vincenzio ist eigentlich auch klar, dass es so nicht weitergehen kann. Er selber will sich aber nicht so gerne die Hände schmutzig machen und setzt deswegen einen Stellvertreter ein und das ist der sittenstrenge Angelo und der soll jetzt in Wien mal ordentlich aufräumen und dafür sorgen, dass die Gesetze, die es ja gibt, eben auch angewendet und durchgesetzt werden. Das ist erstmal die Grundkonstellation, die das Stück vorgibt. Und dann genau wird sofort der erste Sittenverstoß, ein junger Edelmann, Claudio, wird wegen vorehelichem Sex mit seiner Verlobten, die dann eben schwanger geworden ist, sofort auch zum Tode verurteilt. Also Angelo handelt da absolut erwartungsgemäß und setzt das Gesetz mit größtmöglicher Strenge um. Claudio natürlich verzweifelt, schickt nach seiner Schwester, der angehenden Nonne Isabella, und bittet sie, beim neuen Stellvertreter für ihn vorzusprechen, weil er glaubt, das ist die einzige Chance, wie er noch seinen Kopf aus der Schlinge ziehen kann. Isabella erklärt sich bereit, bei Angelo für Claudios Leben zu bitten. Und in dieser Auseinandersetzung, das sind von Shakespeare wirklich rhetorisch brillante Szenen, das ist eigentlich der Kern dieses Stückes auf Ebene der Herrschenden, bittet für ihn. Und in dieser Unterredung merkt der sittenstrenge Angelo, dass in ihm vielleicht doch sowas wie ein Trieb oder ein Begehren vorhanden ist. Auf alle Fälle findet er diese junge Nonne sehr, sehr attraktiv und bereitet ihr dann in einer zweiten Begegnung das Angebot, Claudio am Leben zu lassen, dafür, dass sie dann eine Nacht mit ihm verbringt. Und genau, das ist so die Hauptkonstellation. In der Folge, weil für Isabella kommt es natürlich überhaupt nicht in Frage, ihren Leib hinzugeben. Also sie hat natürlich Prinzipien und genau, und dann tritt der Herzog wieder auf den Plan als Spielemacher, als Regisseur, der noch dreckiges Vorwissen aus Angelos Vorgeschichte mitbringt und dann dafür sorgt, dass dieser scheinheilige Stellvertreter entlarvt wird.
Ihr habt eine besondere Ausstattung auch euch überlegt. Also es sieht ganz anders aus als vor 400 Jahren, schätze ich mal. Das ist ja normal, aber...
Genau, bei Shakespeare hat man ja eigentlich erstmal von dem Bühnenbild nichts gesehen. Genau, die Shakespeare-Bühne war ja einfach eine leere Bretterbühne. Also das, was man heute an Ausstattung macht, gab es zu Shakespeares Zeiten natürlich nicht. Da gibt es dann immer die berühmten Wortkulissen, bei denen erklärt wird, genau, über die Sprache, wo man sich gerade befindet und wie es dort aussieht. Genau, wir haben den Luxus, mit einer wunderbaren Ausstatterin gearbeitet zu haben, mit Tine Becker. Und die hat gemeinsam mit dem Regisseur Nick Hartnagel eigentlich ein Western-Setting entworfen. Also wir haben Saluntüren und wir haben drei wunderbare Kakteen, Bretterzäune, und das ist eigentlich so ein bisschen die Welt, in der das spielt. Ausgegangen sind wir da eigentlich von der Frage, was ist das für eine Welt, in der der Herzog eigentlich lebt? Was gibt es da vielleicht für Rollenbilder? Was sind das für Männer? Was für Frauen treten da auf? Und wie könnte so eine Welt aussehen, wo die Macht irgendwie sich in verrauchten Hinterzimmern zugeschachert wird? Und da sind wir dann eigentlich bei diesem Western-Genre gelandet. Und dann gibt es eigentlich noch ein zweites Motiv, mit dem wir gearbeitet haben, oder was so eigentlich so als Assoziation so ein bisschen mitschwingt, und das ist dann halt dieses Motiv des Aufräumens, was ja auch im Western irgendwie total präsent ist, von irgendwie den Sheriffs oder den eingesetzten Machthabern, die jetzt irgendwie durchgreifen und diese Stadt aufräumen. Und dieses Aufräumen, was Angelo eigentlich vornimmt oder worüber wir auch ein bisschen gesprochen hatten, was vielleicht man heute so als Vorgang der Gentrifizierung bezeichnen würde, ist eben auch so ein ganz zentraler Teil der Erzählung in dieser Ausstattung. Wir fangen eigentlich an mit so einer kleinen Bretterbude, in der die Amtsübergabe stattfindet. Da ist noch eigentlich auch ein so ganz wichtiges ästhetisches Merkmal oder Mittel, mit dem die Geschichte erzählt wird, sind Videoprojektionen oder eine Live-Kamera, die unser Spieler Daniel Holzberg bedient, und dann halt eigentlich über Live-Bilder aus dem Zentrum der Macht oder aus diesen Hinterzimmern halt die Bilder projiziert, die dann auf Leinwand vorne zu sehen sind. Also eigentlich alles, was so in diesen Hinterzimmern, geschlossenen Räumen stattfindet, wird über Kamera übertragen. Ich finde, es macht viel Spaß, erstmal ästhetisch diesen Medienwechsel zu haben, ganz oft zwischen der Leinwand, wo man dann halt vielleicht den Herzog Vincenzo sieht, der jetzt die Macht an Angelo übergibt, und Angelo, der vorne halt als Spieler steht und dann halt mit diesem Bild interagiert. Das ist was erstmal, finde ich, auf der Bühne sehr viel Spaß macht.
Cowboys sind dann auch unterwegs, so?
Genau, Cowboys sind auch unterwegs, eben in dem bereits besprochenen Dorfsheriff. Der ist natürlich der deutlichste Cowboy, der da für Recht und Ordnung versucht, Recht und Ordnung im Sinne des Stellvertreters durchzusetzen. Und aber auch Pompeius, der Zuhälter, genau, gehört auch zu diesem, zu dieser Western-Ausstattung. Er ist auch ein Cowboy.
Was sagt der Titel? Maß für Maß?
Maß für Maß. Der Titel spielt natürlich auf diese Gerechtigkeitsfrage an oder auf diese Welten, die natürlich beide absolut maßlos sind, auch auf diese Herrscher, die beide maßlos sind in einem wie im anderen. Also wir sehen ja zwei Extreme in diesen Welten. Einmal die komplett sittenlose Welt des Herzogs, wo Gesetze überhaupt keine Rolle mehr spielen. Und dann sehen wir die andere Welt des Stellvertreters Angelo, der die Gesetze mit der größtmöglichen Härte einfach auslegt und wo das geschriebene Wort dann einfach auch die Praxis ist, wo es auch keine Auslegung gibt oder mildernde Umstände oder wo das Maß sozusagen zur anderen Seite ausschlägt. Das ist die eine Sache. Und dann ist das andere Motiv, was immer wieder auftritt, dann doch ein biblisches, nämlich die Vorstellung davon, dass man das Maß, mit dem man richtet, halt auch selber erfüllen muss, was bei Angelo natürlich überhaupt nicht stattfindet, der ein sehr, sehr hohes Maß anlegt und dann auch sehen muss, dass er da vielleicht an Selbstüberschätzung oder an seinem eigenen Maß oder seinen eigenen Gesetzen, die er sich selber auferlegt, dann auch zugrunde geht.
Vielen Dank, dass du da warst. Schönen Urlaub und eine gute Zeit weiterhin.
Dankeschön.